guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 17. Juli 2026 und das sind die Themen. Aufgrund von gleichgeschlechtlicher Liebe. Angel N droht der Tod. Sie soll bereits kommenden Montag nach Uganda abgeschoben werden. Palantir ist in Freiburg nicht willkommen. Es gab einen fragwürdigen Auftritt auf der Freiburger Messe und lautstarke Kundgebungen dagegen. Frankreich. Der Waffeneinsatz durch die Polizei soll grundsätzlich als gerechtfertigt gelten. Und jedes bisschen hilft, sagt Olli auch nach 30 Jahren Aktivismus. Ein Interview. Das erwartet euch in der kommenden Stunde.
Es gibt jetzt zwei Optionen, beide machen Stress. Eine ab morgen schon, die andere ab jetzt. Wir können darauf warten, dass sie in den Parlamenten und auf der Straße erstarken, bevor wir sie bekämpfen. Und wir warten, das ist erstmal bequemer. Es geht uns trotzdem an den Kragen, nur halt etwas später.
Seit dem 19. Mai sitzt die 26-jährige Angel N. in Abschiebehaft in Hof im Nordosten Bayerns. Am kommenden Montag, den 20. Juli, soll sie nach Uganda abgeschoben werden und das, obwohl sie als lesbische Frau sehr gefährdet sein könnte. Über den Fall haben wir mit Julia Serdarov von der Geflüchtetenberatung Letra gesprochen. Letra hat ihren Sitz in München und bietet Beratung und Begleitung von lesbischen und bisexuellen Frauen, Sternchen sowie nicht-binären Personen in und nach dem Asylverfahren an.
Wer ist Angel N.?
Ja, Angel ist eine junge Frau, die einfach schon sehr jung, also Anfang 20, aus Uganda geflüchtet ist, da ihr Leben dort nicht sicher ist und da sie dort aufgrund ihrer sexuellen Identität nicht frei und sicher leben konnte. Sie ist dann nach Deutschland geflüchtet, hat dann hier erstmal Asyl beantragt, hat angefangen, die Sprache zu lernen, hat versucht, sich zu integrieren, hat dann auch irgendwann ihre jetzige Partnerin Conslade kennengelernt, die sich ja jetzt auch per Social Media in mehreren Appellen auch an die Öffentlichkeit gewandt hat und um Unterstützung gebeten hat. Und irgendwann im Herbst letzten Jahres hat Angel und haben wir gemeinsam gemerkt, dass in ihrem Fall irgendwas nicht stimmen muss, weil sie dann irgendwann wurde ihr der Ausweis entzogen und sie hatte aber nie irgendeine Information über ihr Asylverfahren bekommen. Sie hatte dann nochmal versucht, auch mit einem leider sehr schlechten Anwalt, der ihr nur das Geld aus der Tasche gezogen hat, hat sie dann nochmal versucht herauszufinden, was der Verfahrensstand ist und hing da wirklich über mehrere Wochen hin in der Luft, bis sie dann mit unserer Hilfe den Anwalt gewechselt hat und irgendwann dann klar war, dass sie bereits im Juli letztes Jahr einen Ablehnungsbescheid vom Bundesamt bekommen hat, vom BAMF, den sie aber nie erhalten hat bei ihrer Postadresse und somit hat sie die Klagefrist verpasst, weil dass Menschen in unserer Beratung, also queere, lesbische Frauen, vom Bundesamt abgelehnt werden, ist leider überhaupt keine Ausnahme. Aber die Menschen haben dann über das Klageverfahren einfach nochmal eine zweite Chance und diese Chance wurde Angel genommen, weil sie diesen Brief nicht erhalten hat.
Ein Problem, was es immer wieder gibt, dass Geflüchtete Zugang zur auch guten Rechtsberatung zu Anwältinnen und Anwälten haben. Das wäre auch so ein bisschen schon die Antwort zumindest teilweise vorweggenommen auf meine nächste Frage, die so ein bisschen wäre, warum das BAMF denn trotz der Verfolgung von gleichgeschlechtlicher Liebe in Uganda Angel N. bisher keinen Schutzstatus zugesprochen hat.
Ja, auch das ist bei Angel tatsächlich so ein bisschen exemplarisch für ganz, ganz viele Fälle von auch eben vor allem ugandischen lesbischen und queeren Frauen, die bei uns in Beratung sind. Das BAMF basiert die Argumentation in diesen Negativbescheiden vor allem auf Annahmen, die so richtig mit sozusagen der Realität der Menschen nicht so viel zu tun haben. Da werden sehr, sehr hohe Maßstäbe angesetzt an eine Narration, die von den Menschen erwartet wird, die ja erst meistens seit wenigen Wochen in Deutschland sind und wo dann wirklich erwartet wird, dass sie in einem hochgradig reflektierten Maße chronologisch geordnet, also das heißt die Traumata nicht außen vor gelassen und dann aber möglichst auch nicht emotionslos, sondern auch mit den entsprechenden Gefühlen und Details gespickt von ihrer Verfolgungsgeschichte und von ihrem Coming-out, also von dem inneren Coming-out erstmal berichten. Und das ist eine wahnsinnig große Hürde, die einfach die meisten Menschen nicht schaffen. Und somit werden die meisten unserer KlientInnen und die meisten LGBT-Geflüchteten, würde ich sagen, in Bayern einfach als unglaubwürdig abgestempelt.
Und da muss man dann wahrscheinlich dazu sagen, dass das Ganze einfach eine krasse, die Asylanhörung, eine krasse Stresssituation ist gegenüber völlig unbekannten Behörden.
Absolut, absolut. Und es ist natürlich auch eine sehr hierarchische Situation. Die Menschen sind nach wenigen Wochen, wo sie ihr ganzes Leben lang in einer Gesellschaft gelebt haben, in der sie von staatlichen Behörden verfolgt wurden, sind sie dann nach wenigen Wochen, finden sie sich in einem Büro mit einem Sachbearbeiter vom Bundesamt vor, wo sie gegenüber einem staatlichen Angehörigen über tiefste innere Gefühle und Prozesse sprechen müssen, was ihre sexuelle Identität angeht, wo sie ja ihr ganzes Leben lang abgespeichert haben, gegenüber staatlichen Behörden muss ich mich verstecken und das ist eine Gefahr. Das ist fast, das grenzt an Unmöglichkeit, was das Bundesamt da von queeren Geflüchteten verlangt.
Was würde Angel drohen, wenn sie nach Uganda abgeschoben würde?
Also wir befürchten wirklich das Schlimmste. In Uganda wurden ja vor einigen Jahren unter Museveni, unter dem derzeitigen Präsidenten, auch nochmal die Gesetze, was LGBTs angeht, erneut verschärft. Und Menschen können dafür ins Gefängnis wandern oder sogar letztendlich getötet werden. Und das ist einerseits die staatliche Verfolgung und auf der anderen Seite aber ist die gesellschaftliche Ächtung immens. Und die Selbstjustiz, die Gemeinschaften dort ausüben, der viele auch unserer Klientinnen Opfer geworden sind, wo Dorfgemeinschaften sich als Mob zusammentun und Menschen Gewalt antun oder sogar ermorden, das ist auch ein riesiges Problem, abgesehen einfach von dem Leben sozusagen in the closet, also immer das eigene Innerste immer verstecken zu müssen, nie die Person sein zu können, die man eigentlich ist.
Angel ist nun aktuell also in der Abschiebehaftanstalt Hof. Ihr droht die Abschiebung und zwar wohl Berichten zufolge schon am Montag. Was kannst du dazu sagen, wie es ihr aktuell geht?
Ja, also heute wird sie nochmal von ihrer Partnerin, nochmal von Consulate besucht. Die beiden werden sich jetzt eben nochmal sehen. Gestern erst hat Angel tatsächlich erfahren, dass die Abschiebung für Montag geplant ist, weil wir sie vorher nicht erreichen konnten. Und sie war natürlich am Boden zerstört. Ich habe ihr natürlich gesagt, dass es sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit gibt, dass wir noch alles versuchen, was geht. Aber sie war natürlich am Boden zerstört und sie hat einfach riesige Angst, nach Uganda zurückgehen zu müssen, weil sie dort einfach de facto in Gefahr schwebt. Und wenn man sich anschaut, wie oft Consulate, also ihre Partnerin, diese 3,5-4 Stunden von München nach Hof mit den Regionalzügen jetzt die letzten Wochen gefahren ist, die ist bei den Gefängniswärtern schon namentlich bekannt. Wenn ich sie für sie da anrufe und einen Besuchstermin bei Angel ausmache, müssen die gar nicht mehr den Namen notieren, weil sie schon so kennen. Wo ich mich frage, was für Beweise braucht das Bundesamt denn noch, also als das tatsächlich eine Beziehung ist.
Welche Chancen seht ihr noch für Angel?
Ich hoffe natürlich schon auf den öffentlichen Druck. Also wir haben ja eine Online-Petition gestartet, die halt wirklich innerhalb von kurzer Zeit durch die Decke gegangen ist. Da ihr könnt einfach mal auf letra.de, also letra.de schauen. Da werdet ihr die ganz oben sehen und auch auf unserem Social-Media-Kanal. Aber das heißt, sehr viele Menschen schauen da geradeaus drauf. Einige Bundestagsabgeordnete sind auch mobilisiert. Also das heißt, bis Montag nicht vorbei ist, will ich auch nicht die Hoffnung verlieren, dass dieser öffentliche Druck vielleicht doch noch zu einem Abschiebestopp führt.
Dann abschließend, was wären eure Forderungen im Fall von Angel in Richtung BAMF?
Die Forderungen wären, dass sie jetzt einfach nochmal die Chance hat auf ein faires Klageverfahren, was in Freiheit stattfindet. Weil die letzte Anhörung, die das BAMF dann nochmal gemacht hat, hat sie ja auch in Haft durchgeführt. Und das sind ja Umstände, wo sie keine Vorbereitung von einer unabhängigen Rechtsberatung oder von uns oder von ihrem Anwalt bekommen konnte. Und dann ist klar, dass da dann nochmal eine Ablehnung kommt. Das heißt, unsere Forderung ist letztendlich ans Innenministerium, dass Angel freigelassen wird und dann, dass dieses Klageverfahren, was ja jetzt auch noch läuft, dass sie sich da in Freiheit darauf vorbereiten kann.
Auf unserer Webseite verlinkt bei diesem Beitrag gibt es eine Petition bei Campact unter dem Titel Angel N droht der Tod, stoppt ihre Abschiebung nach Uganda jetzt.
Die andere Möglichkeit bedeutete schon heute Stress mit der Polizei und den ganz besonders Deutschen. Dafür eine kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden oder vielleicht das Schlimmste noch verändern zu können. Du weißt nicht, was du tun kannst, du weißt nicht, wie das geht. Hör mir zu, ich hab vielleicht eine passende Idee.
Beim Capsule Innovation Festival auf der Freiburger Messe hat am Donnerstag ausgerechnet das US-Unternehmen Palantir einen Platz auf einem Podium erhalten. Das Unternehmen entwickelt Software, mit der Polizei, Geheimdienste und Militär riesige Datenbestände zusammenführen und auswerten können. KritikerInnen sehen darin eine zentrale Infrastruktur für Überwachung, staatliche Kontrolle und Verfolgung. Bereits ab 17.30 Uhr protestierten AnarchistInnen auf dem Messegelände. Sie verteilten Flugblätter gegen den Palantir-Auftritt und konnten innerhalb der folgenden Stunde sämtliche Exemplare an Besucherinnen und Besucher verteilen. Ab 18 Uhr kamen VertreterInnen verschiedener K-Gruppen zur Messe. Nachdem die Polizei diesen zunächst den Zugang auf den Platz vor dem Eingang zur Veranstaltung verwehrte, konnte schließlich eine Kundgebung mit rund 60 Teilnehmenden stattfinden. In mehreren Redebeiträgen wurde scharfe Kritik an Palantir, seiner Rolle im Überwachungsapparat und an der Einladung durch die städtische Messegesellschaft geäußert. Vor Ort war die Freiburger Polizei mit mehreren Mannschaftswagen sowie Beamten des Staatsschutzes präsent. Trotz der umfangreichen Polizeipräsenz gelang es, Flugblätter auch innerhalb der Messehalle an Besucherinnen und Besucher zu verteilen. Bereits im Vorfeld hatte der Chaos Computer Club Freiburg die Einladung von Palantir in einem offenen Brief sowie bei Radio Dreieckland im Interview kritisiert. Dass die städtische Messegesellschaft dem international massiv umstrittenen Überwachungskonzern eine Bühne bietet, bleibt damit auch über den gestrigen Protest hinaus politisch in der Kritik. Und über den Auftritt von Palantir gestern auf der Freiburger Messe beim Capsule Innovation Festival und den Protest dagegen gesprochen haben wir mit Sebastian Müller, ehemaliger Freiburger Stadtrat, der in der Vergangenheit auch die Petition gegen die Nutzung der Software Gotham von Palantir in Baden-Württemberg initiiert hatte und der den Palantir-Auftritt beobachtet hat.
Erst einmal zum Capsule Innovation Festival. Was war dein Eindruck von diesem Festival?
Ja, das Ganze ist so ein bisschen eine Art Versuch, Republika in Berlin ohne Zivilgesellschaft und ohne einen Veranstaltungsort, der Atmosphäre hat, nachzubauen oder nachzumachen. Anwesend waren sehr viele Menschen aus Wirtschaft, Start-up, IHK, Badenova, Stadtverwaltung. Die, ich hatte den Eindruck, häufig auch die Tickets gar nicht selber bezahlt haben, sondern von ihren Arbeitgebern bezahlt bekommen haben. es gab verschiedene Bühnen, die so ein bisschen daran krankten, dass dann auf der Hauptbühne was los war und die auch das mit Ton gemacht haben auf der Hauptbühne. Man das dann überall hörte. Es gab so eine Art labyrinthartige Vorstellung von verschiedenen Startups. Vielleicht spannend hervorzuheben ist da ein Startup, das eine ganze Hausarztpraxis in so eine Art Arztkoffer oder Arztrucksack gepackt hat, damit der unterwegs sein kann der und alle Diagnostikmöglichkeiten hat und das vorstellte. Es gab ein Startup, das irgendwie aus Zellen, also Milch nicht aus einer Kuh macht, sondern aus Zellen im Labor. Das Thema Drohnen schien relativ wichtig zu sein. Generell scheint man irgendwie die Meinung zu sein, dass Drohnen irgendwie für Modernität stehen. Das schlug sich auch so ein bisschen im Design wieder. Das war so eine Mischung aus Schwarzwald-Motiven. Man könnte fast sagen Schwarzwald-Kitsch, also Frau mit Bollenhut, die dann eine VR-Brille trägt, um Drohnen zu steuern oder so ähnlich. Das war ein häufig verbreitetes Motiv.
Die schöne neue Schwarzwaldwelt. Und dazu scheint auch Palantir oder solche Überwachungssoftware zu gehören. Und weil ein Palantir-Vertreter eingeladen war, gab es auch draußen vor der Messe Protestveranstaltungen. 60, 70 Menschen sollen dort protestiert haben.
Genau, da gab es zwei Gegendemos. Das muss man auch erstmal schaffen, dass man für ein Startup-Festival zwei Gegendemos bekommt. Die eine war aus der eine anarchistische Szene oder anarchistische Gruppe. Die andere waren aus diesem Umfeld Palästina spricht. Tadamum, als ich da davor stand und mir das angeguckt habe, kam die Freiburger Landtagsabgeordnete Nadine Senkast vorbei, hat allerdings mit keinem der Protestierenden irgendwie gesprochen, sondern nur die Polizei gefragt, warum denn die da Palästina-Flaggen dabei hätten, was denn das mit Palantir oder sonst wie zu tun hätte.
Hat auf jeden Fall insofern zu tun, als die israelische Armee ja durchaus Palantir, die Software von Palantir nutzt, um vermeintliche Hamas Aktive zu finden und dann diese Häuser zu beschießen mit einer nicht allzu niedrigen Fehlerquote, zumindest was dann auch betroffene Zivilisten angeht. Insofern gibt es zumindest diesmal natürlich durchaus eine gewisse Verbindung zum Palästina-Thema.
Genau, die Fehlerquote ist übrigens so, dass es eine bewusste, auch politische Entscheidung ist, nicht nur Ziele zu treffen, wo man sagt, man ist sich sehr, sehr nahezu absolut sicher, sondern man ist da, es ist einem da, glaube ich, relativ egal, sobald es da hinreichend in irgendeine Richtung geht, macht man da die Häuser kaputt.
Ja, soweit zum Protest draußen. Genau. Und wie hat sich denn jetzt drinnen der Palantir-Vertreter gegeben?
Ja, der Vortrag fand abend oder nachmittags statt. Das war sozusagen der letzte, nachdem es dann zur Party überging. Da war schon irgendwie das Festival für die meisten Leute halb vorbei. Das war nur noch halb voll. Auch dieser Vortragssaal war halb voll. Auf dem Podium waren eine Vertreterin von SchwarzDigitz, jemand von AWS, von einem deutschen Startup noch jemand und der Herr Bowman von Palantir. Was zunächst mal heraussprach, war, dass der Herr Bowman gar nicht viel sagte. Also es war jetzt auch kein besonders gut moderiertes Panel, es waren da vier Leute drauf. Da gab es eine Moderatorin, die selber sagte, sie hätte keine Ahnung von dem Thema inhaltlich. Und auch so ein bisschen überfordert war dadurch, dass zum Beispiel, als der Herr Bowman auf die Bühne kam, das war so eine Szene, wo Leute, die auf die Bühne kommen, angeklatscht werden. Und ich saß relativ weit vorne und ich habe ihn halt nicht angeklatscht, sondern angebuht. Und dann guckte sie ganz böse ins Publikum und sagte, also es dürfe doch hier, sei ja wohl völlig dass das überhaupt nicht ginge, dass man jetzt ja buht und so sollte doch hier jeder die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Das sehr lustig war, weil bei keinem der Panels, die es in dem Zusammenhang, also die es da gab, da gab es ja ganz viele, war irgendwie vorgesehen, dass es danach oder währenddessen irgendwie Fragen aus dem Publikum gab, sondern es war immer nur so, die Menschen tragen vor und dann ist das Ganze vorbei. Sie stellte dann, versuchte dann so vier Fragenkomplexe zu stellen, wobei es dann nie eine konkrete Frage gab, sondern sie immer relativ, die Moderatorin immer relativ Dinge sagte. Es war auch auf Englisch, das schien auch für einige so ein bisschen ein Problem zu sein, die da sprachen, also außerdem Herrn Bowman, glaube ich, kamen alle aus Deutschland. Und der bekam dann schon deutliche Widerworte von der Frau von Schwarz-Digits zu hören. Jetzt ist es so, Schwarz-Digits ist natürlich ökonomisch genau auf der Gegenseite aufgestellt. Das Panel ging ja darum, um digitale Souveränität. Und da kann man natürlich als Schwarz-Digits schon relativ deutlich sagen, dass zum Beispiel 70% des Cloud-Markts von drei großen US-amerikanischen Firmen beherrscht wird, was ein Problem wäre. Da sagt natürlich der von AWS und Palantir, also US Cloud Act zum Beispiel, das ist überhaupt kein Thema. Wir haben ja alles Datenzentren, also Rechenzentren in Europa, da arbeiten nur Europäer, da ist das alles GDPR, das ist ja diese europäische Datenschutzverordnung compliant, da kann auch gar keiner gegen verstoßen und so. Und da hat die Frau von Schwarz-Digits schon sehr auf so einer wirtschaftlichen Ebene, auf so einer Business-Ebene schon sehr deutlich dagegen gehalten, sehr fachlich, sehr sachlich auch und immer mal wieder auch gesagt, dass da alles nicht so stimmt. Der Herr Bowman sagte dann irgendwann, redete, das fand ich sehr lustig, von Palantir-related provocations, die er da jetzt mal richtigstellen müsste. War dann aber auch nicht sehr effizient. Das war dann, er sagte dann auch nicht super viel auf diesem Podium. Am Ende gab es dann noch so eine Nachfrage, auf der er dann Palantir darstellte als sozusagen ein Unternehmen, das für Betterment of Humanity arbeitete und irgendwie erklärte, was die alles Tolles und Ethisches machen. Und da habe ich dann einfach aus dem Publikum heraus nochmal gesagt, dass ich das für eine Lüge halte und dass sie zum Beispiel ja auch für ICE, die Software, also ICE ist die amerikanische Einwanderungsbehörde, ja Software erstellt haben, die ganz konkret dazu sorgt, um eben Menschen, dass man Menschen deportieren kann. Das war dann, da war dann weniger eher irgendwie verstört, sondern die Moderatorin, die also das überhaupt nicht gut fand, dass er da mit sowas konfrontiert wird. Es gab dann aber auch für diese Intervention Szenenapplaus. Das war übrigens das einzige Mal, dass da Leute geklatscht haben.
Also man hat jetzt von der FETM nicht dafür gesorgt, dass das jetzt eine gut moderierte Veranstaltung war, wo dann auch wirklich Kritik vorgesehen war.
Nee, das glaube ich ist ja, war bei keinem der Themen.
Weil du das jetzt gerade genannt hast, vielleicht auch eine Nachfrage noch, Schwarz-Digis, das ist vielleicht jetzt nicht jedem bekannt. Was genau, ist das für ein Unternehmen?
Schwarz-Digits ist im Grunde, das gehört zur Lidl-Gruppe, also denen gehört DM, Lidl und ich glaube noch irgendein Markt und die haben vor einigen Jahren einen Teil aufgemacht, der sich sehr stark mit Cloud-Themen beschäftigt. Die sind auch im Gespräch quasi die baden-württembergische Palantir-Alternative zu programmieren, zu konstruieren. Interessanterweise war Nadine Senkars dann auch im Publikum und hat sich genau das angehört. Es war auch das einzige Panel, was sie wohl an diesem Tag irgendwie besucht hat. Genau, also das ist ein sehr großes Unternehmen, kennt man gar nicht unbedingt so sehr, aber macht, ist, glaube ich, einer der größeren europäischen Anbieter auch auf dem Cloud-Markt. Genauso wie also Amazon, die haben auch eine große Cloud-Computing-Abteilung. Hat bei beiden damit zu tun, dass scheinbar, wenn man große Retail-Unternehmen, also so Supermärkte oder solche Dinge betreibt, man dann immer groß auch Bedarf an Computern hat und man kann sich das einkaufen, man kann sich es aber auch selber aufbauen und selbst betreiben.
Hast du mit anderen Personen aus dem Publikum nach dem Panel gesprochen, wie sie jetzt diese Veranstaltung mit Palantir fanden?
Ja, es war zum einen Grünstadtrat Timothy Sims da, der das jetzt auch nicht so besonders spannend fand. Dann gab es noch eine Frau, die meinte, sie sei Software-Ingenieurin und die den Chaos Computer Club dann kritisierte, warum er nichts gegen das KI in den Rheinmetallpanzern täte. Und zwei junge Menschen aus einem Startup, das die Batterien von Scootern, also diesen E-Scootern, recycelt. Ich muss sagen, ich fand diesen einen Vorwurf etwas seltsam. Es gab durchaus auch ein Panel zu Defense Technology, also ja, am Vormittag. Das war jetzt aber auch nicht so, dass da wurde zwar diskutiert, was kleine und mittlere Unternehmen und Startups, die für Verteidigung Waren produzieren wollen, für Probleme haben und wie sich das verändert hat. Das war jetzt aber nicht irgendwie so, dass das, also ich glaube, jeder, der da reingeht, weiß, um was es sich tut, und da wurden jetzt auch keine krassen neuen Sachen gesagt. Ich war am Nachmittag nochmal in einem Panel, da ging es um Cybersecurity und Resilience. Da wurden auch von den vortragenden Unternehmen ganz Dinge gesagt, die auch alle stimmten, sehr okay waren, für Open-Source-Software geworben. Also das, sagen wir mal, wäre ein relativ langweiliges Festival, auf dem sich Unternehmensvertreter gegenseitig Vorträge halten und vernetzen, wenn man nicht diesen komischen Ausrutscher gemacht hätte und ein Panel mit dem Herrn Bowman von Palantir hat, das dann auch noch so ein bisschen am Thema vorbeiging, weil da hatte auch die Frau von Schwarz-Digits richtig recht. Das Thema Palantir ist ja nicht primär eins der digitalen Souveränität, sondern ist ja eins, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, für was wird diese Software gemacht und bewusst gemacht und was ermöglicht sie auch? Und was hat eigentlich auch das Unternehmen für einen, ich will fast sagen, verfassungsfeindlichen Hintergrund? Und dann, glaube ich, eher in der zweiten Reihe das Thema, dass natürlich, wenn ich Palantir-Software verwende, ich selber nicht digital souverän bin.
Dann abschließend, was wären deine Forderungen für die Zukunft bei einem solchen Festival in Richtung FETM und IAK?
Ja, ich glaube, die Angst, die man auch so ein bisschen ab und zu überhörte, wenn da so Leute von den Veranstaltern an einem vorbeiliefen, diese große Angst, in irgendwie kontrovers und politisch zu sein, die hat jetzt genau das erreicht, was man vermeiden wollte, nämlich, dass man hochkontrovers und politisch ist und dass in der Medienberichterstattung des SWR, nicht des der Badischen Zeitung, die scheinen ja mit Festivalveranstalter gewesen zu sein und haben einen Artikel, der sich fast schon wie die Pressemitteilung des Veranstalters lief, veröffentlicht, dass man jetzt ein Festival hatte, bei dem es nur darum ging, dass man Palantir eingeladen hat in der ganzen Berichterstattung. Und da würde es mich doch freuen, wenn man vielleicht in Zukunft mal überlegt, ob es nicht interessanter, spannender und vielleicht auch zielführender wäre, wenn man auch die Zivilgesellschaft in solche Festivals einbezieht und auch in die Panels einbezieht und vielleicht auch auf Panels diskutiert und Fragen aus dem Publikum zulässt.
Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Ruf erstmal ein, zwei Leute an, denen du vertraust, auf die man sich verlassen kann, und mach dein Treffen aus. Ihr gründet eine Gruppe, die keinen Namen hat, kein Gründungsdatum und auch kein Verein oder so ein Quatsch.
In erster Lesung hat die französische Nationalversammlung einem Gesetz zugestimmt, das festlegt, dass der Gebrauch von Schusswaffen durch die Polizei grundsätzlich als Notwehr oder Nothilfe anzusehen ist. Die Zustimmung auch durch den Senat gilt als sicher. Unser Frankreich-Korrespondent Bernhard Schmid erklärt im Folgenden, wie das neue Gesetz faktisch die Möglichkeiten von Opfern von Polizeigewalt bzw. ihren Angehörigen beschneidet, einen Polizisten oder eine Polizistin wegen ungerechtfertigter Polizeigewalt vor Gericht zu ziehen.
Ist das nicht wunderbar, diese mühsame Wahrheitsfindung vor den Gerichten? Wird das nicht sehr erleichtert dadurch?
In diesem Fall ja. Also grundsätzlich handelt es sich um eine Form der Unschuldsvermutung, die bei normalen Justizsubjekten, also Individuen, auch richtig ist. Also die Unschuldsvermutung gegenüber einer Anklage ist erstmal in einem Rechtsstaat richtig, nur eben gegenüber staatlichem Handeln, Staatsorganen, die ja durch Polizisten und Polizistinnen und Mitglieder der Gendarmerie repräsentiert werden, galt das bislang nicht oder gilt immer noch nicht, da das Gesetz, das du erwähnst, ab 7.7. dieses Jahres in erster Lesung aber noch nicht definitiv verabschiedet ist. Also bislang gilt zwar für Individuen die Unschuldsvermutung, aber für den Einsatz bewaffneter Staatsorgane gilt, dass der Staat diesen Einsatz rechtfertigen muss, das heißt die Beweispflicht trägt. Diese Beweislast wird umgekehrt. Es ist also nicht unmöglich, unrechtmäßigen Einsatz der Waffe zu beweisen, aber die Beweislast liegt im Falle von Polizeigewalt unter Schusswaffengebrauch bei den Opfern dieses Schusswaffeneinsatzes. Das ist eine lange, seit langem im politischen Raum erhobene Forderung, eine oft polemisch vorgetragene Forderung, die in den 1980er Jahren in den Wahlprogrammen des damaligen Front National, also der extremen Rechten, auftauchte. Der Front National ist die Vorderverfasser des jetzigen Rassemblement National. Das war eine Forderung, die bislang immer für Polemik sorgte, die aber nun in einem Stimmbündnis von Macron-Lager, also regierenden Wirtschaftsliberalen oder regierungsnahen Wirtschaftsliberalen und Mitte-Rechtsspektrum, Konservativen in Gestalt der Partei der Republikaner, einer ihrer Abgeordneten hatte das im Übrigen eingebracht, und der extremen Rechten angenommen worden ist. Das ist nicht das erste Mal, dass Macron oder Macron-Unterstützer und Unterstützerinnen konservativ und rechtsextrem zusammen abstimmen. Das erste Mal, und auch damals betraf eine Kernforderung der extremen Rechten oder bisherige Kernforderung der extremen Rechten, war das der Fall am 19. Dezember 2023 bei der Annahme der Loi Darmanin, also des Gesetzestextes des damaligen Innenministers, jetzigen Justizministers, Gérald Darmanin, der im Übrigen auch die Vorlage jetzt unterstützt hat, da ging es also 2023 um Ausländergesetz, um eine Novelle im Ausländergesetz, eine Verschärfung des Ausländerrechts, die dann am 26. Januar 2024 zum Gesetz wurde, auch im Jahr 2025 und 2026 beim Kampf gegen sogenannten Sozialbetrug und bei der Umkehr des Antisemitismusbegriffs, der völlig abgewälzt wird auf kritische Stellungnahmen zur israelischen Politik, stimmten Konservative und also andere rechte, bürgerliche, konservative und rechtsextreme zusammen. Also schon bei politisch heißen Themen und nicht etwa beim Tarif der Briefmarke, bei rein technischen Fragen. Auch das ist keine rein technische Frage, aber sagen wir mal eine Frage weniger brisanter politischer Natur. Zum zweiten Mal nach der Annahme des verschärften Ausländergesetzes im Dezember 2023, es wurde dann, wie erwähnt, Ende Januar 2024 zum Gesetz, nachdem das Verfassungsgericht sich ausgesprochen hatte, zum zweiten Mal nach der damaligen Episode vor knapp 3 Jahren, wird eine Kernforderung oder zumindest ein Kernthema der extremen Rechten vom Gesetzgeber behandelt, mittels eines Stimmbündnisses aus rechten, bürgerlichen, liberalen, konservativen, wirtschaftsliberalen, konservativen und rechtsextremen. Das verdient schon festgehalten zu werden. In der Sache wird diese Unschuldsvermutung, in dem Fall von Staatsorgane, oder diese Unterstellung von Notwehr oder Nothilfe, also Notwehr ist, wenn die Person, die schießt, sich selbst verteidigt, Nothilfe ist, wenn die Person, die schießt, fremdes Leben oder ein fremdes Rechtsgut schützt.
Also ein Attentäter fährt mit dem, zum Beispiel sagen wir mal, mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge und ein Polizist schießt auf ihn, um den Lastwagen zu stoppen.
Das wäre bislang schon absolut gerechtfertigt gewesen, juristisch, meines Erachtens auch in jeder Hinsicht menschlich, politisch, gesellschaftlich. Also wenn ein LKW, du sprichst nicht ins Leere, das ist vor genau 10 Jahren passiert, also heute vor 10 Jahren und 2 Tagen in Nizza am 14. Juli 2016, da fuhr ein wahrscheinlich psychisch gestörter tunesischer Attentäter Boujelal in die Menschenmenge und tötete 86 Menschen und über 200 wurden verletzt. Der wurde aufgehalten, weil durch ein Mitglied der Polizei zielsicher auf die Fahrerkabine gefeuert worden ist. Daran ist weder juristisch noch in sonstiger Hinsicht etwas auszusetzen. Der wurde dadurch gestoppt und wäre er früher durch einen Todesschuss gestoppt werden, wäre es besser gewesen, wenn mehr Menschen überlebt hätten. Daran gilt es nichts auszusetzen. Das wäre auch bisher, da werden dann Ermittlungen aufgenommen, weil ein polizeilicher Todesschuss abgegeben worden ist. Da wird dann der Polizist oder die Polizistin angehört zum zu den Bedingungen des Schusswaffeneinsatzes und dann wird festgestellt, ob das sich deckt mit den Beobachtungen am Tatort. In dem Fall wurde das dann nach kurzer Zeit eingestellt, das Verfahren gegen das Polizeimitglied, weil natürlich auf der Hand lag, dass in diesem Fall der Schusswaffeneinsatz rechtmäßig war. Und auch ich habe daran nichts auszusetzen, an dem, der diesen Attentäter stoppte, indem er ihn tötete. Der war anders nicht aufzuhalten. Also man kann nicht nur, man hat inzwischen auch Überlegungen getroffen, dass sowieso die Zufahrt zu solchen Festörtlichkeiten, es ging ja damals um das Feuerwerk am Nationalfeiertag am 14. Juli 2016, nicht so einfach mit dem LKW befahrbar sein soll, sondern da werden inzwischen...
Jetzt habe ich mit meinem Beispiel uns etwas vom Thema abgebracht. Es gibt ja auch sehr viele Fälle, wo Polizeischusswaffengebrauch mehr als kritisch zu sehen ist.
Genau darum geht. Und deswegen soll uns nicht der Blick auf das Beispiel, wo es damals schon juristisch einwandfrei gewesen wäre und auch künftig noch mehr juristisch einwandfrei sein wird. Deswegen soll uns das nicht den Blick verstellen. Das sind sicherlich unsere beiden Ausführungen auf die tatsächlich problematischen Beispiele. Das Gegenbeispiel wäre der 27. Juni 2023, der Tod von Nahil Merzouk am Steuer eines polnischen Leihwagens, den er nicht hätte fahren dürfen, weil er 17 war, in Nanterre. Ein Todesschuss, der diesen 17-Jährigen traf, offenkundig ohne, dass der feuernde Polizist tatsächlich in Gefahr gewesen wäre. Er hat behauptet, er habe auf das Auto feuern müssen, weil er sonst auf Polizeieingriffe draufgefahren wäre. Die Justiz folgte dem aber nicht. Die Justiz eröffnete also auch ein Ermittlungsverfahren gegen den Polizisten, der früher auch als Soldat in Afghanistan war und Rambo Bilder davon veröffentlicht, also jemand mit einer entsprechenden Mentalität der Schütze. Gegen den Todesschützen wurde ja ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und zeitweilig wegen Mordes, dagegen gab es dann einen Aufstand seitens der Polizeigewerkschaften. Die Justiz hat später umqualifiziert in Totschlag ohne Absicht. Es gibt da noch über die rechtliche Qualifikation, ob Totschlag mit Absicht, Mord, Totschlag ohne Absicht, gibt es noch Debatten, aber jedenfalls, es gibt eine Anklage gegen diesen Polizisten. Die Anklage wurde natürlich dadurch ermöglicht oder erleichtert, dass sofort ein Ermittlungsverfahren aufgenommen wurde und dass dessen die Erklärung des Polizisten, dass dessen Erklärung über die Notwendigkeit des Schusswaffeneinsatzes nicht überzeugte. Künftig würde ein solches Ermittlungsverfahren nicht automatisch eingeleitet, sondern die Opfer müssten ein Verfahren anstrengen. Das läuft dann so, die Opfer stellen eine Strafanzeige, die wird zunächst bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, also über die Polizei oder auch direkt per Einschreibebrief bei der Staatsanwaltschaft. Die hat dann 3 Monate Zeit. In der Zeit kann man noch nicht als Nebenkläger auftreten, außer im presserechtlichen Verfahren, aber das steht auf einem anderen Blatt. In normalen strafrechtlichen Verfahren, die nicht im Presserecht stehen, das Presserecht ist ausgelagert in ein anderes Gesetz, hat die Staatsanwaltschaft selbst 3 Monate Zeit, um zu ermitteln. Wird die Staatsanwaltschaft in den 3 Monaten nicht tätig oder stellt sie das Verfahren ausdrücklich ein, dann kann man als Nebenkläger einen Untersuchungsrichter, eine Untersuchungsrichterin einstellen und hat dann als Nebenklagepartei eigene Verfahrensrechte. Man kann dann Anträge stellen, Beweisanträge. Das heißt, man ist dann selbst Verfahrenspartei. Das ist man aber während der Zeit, in der die Staatsanwaltschaft entweder noch ermittelt oder noch so tut als ermittelt oder noch nicht mitgeteilt hat, dass sie nicht ermittelt und einstellt. Während der ersten 3 Monate hat man diese Rechte nicht. In so einem Fall wird es aber schwierig, nach 3 Monaten noch die genauen Beweise zu ermitteln. Weil nehmen wir an, ich trete als Nebenkläger auf, weil, was weiß ich, meine Schwester erschossen worden ist. Ich stelle diese Strafanzeige. Da passiert aber nichts. Gut, es gibt Sonderverfahren zur Beweismittelsicherung, aber die sind komplizierter. Aber im normalen Verfahren habe ich sozusagen nach 3 Monaten das Initiativrecht, wenn ich dann eine künftige, das heißt als Nebenkläger auftrete. Aber bis dahin lassen sich doch die Bremsspuren am Ort nicht mehr ermitteln. Wenn die Polizei behauptet, der fuhr mit hoher Geschwindigkeit an und der Polizist musste sich retten, weil er vor dem Auto stand, dann müssten ja Bremsspuren auftreten. Nach 3 Monaten kann ich die nicht mehr ermitteln. Was ich auch machen kann, aber das hängt dann mit vom Innenministerium ab, wenn ich also jetzt Hinterbliebenen Hinterbliebener eines Opfers bin. Das heißt, wenn jemand aus meiner Familie erschossen worden wäre und ich zweifle an der Polizeiversion des Tathergangs hege, dann kann ich die IGPN, also die Generalinspektion der Nationalen Polizei, anrufen. Die untersteht nicht direkt der Polizeihierarchie, untersteht aber parallel zu ihr dem Innenministerium. Das heißt, sie ist dem Innenministerium angegliedert, ohne direkt an Befehle der Polizeidirektion, der Nationalpolizeidirektion gebunden zu sein. In einigen Fällen, bei besonders krassen Regelübertretungen von Polizisten und Polizistinnen, gab es tatsächlich Fälle, wo diese Inspektion, diese Dienstaufsicht, also die IGPN, Polizisten sanktioniert hat oder der Justiz Sanktionen vorschlug. Aber oft wird es auch gedeckelt. Also es ist jetzt nicht zu 100%, es gibt keine absolut identischen Raster. Es gibt Fälle, wo die IGPN jetzt sagt, das decken wir nicht. Wenn jetzt aber ein besonders repressiv orientierter Innenminister im Amt ist, dann dürfte klar sein, dass es keine generelle Linie gibt, um zu sagen, wir sanktionieren. Und das hängt dann schon auch davon ab, in welche Richtung man ermitteln will. Also das ist dann schon auch ein bisschen eine politische Frage, weil die IGPN, diese Dienstaufsichtsbehörde, dem Innenministerium untersteht. Wie gesagt, nicht direkt der Polizei, es sind parallele Hierarchien.
Ja, ja.
Es ist direkt die Polizei, die gegen sich selbst ermittelt, aber vermittelt über das Innenministerium gibt es schon einen politischen Deckel. Das heißt, künftig wird es erschwert, dadurch, dass die Opfer selbst aktiv werden müssen, aber es Grenzen gibt in solchen Verfahren, vor allem im ersten Zeitraum. Wenn sofort ein Verfahren eingeleitet wird, wie es im Moment Usus ist, also selbst wenn der Fall klar zu sein scheint, die Staatsanwaltschaft eröffnet kurz ein Verfahren, um es in klaren Fällen, wie die beim Attentäter von Nizza, dann schnell wieder einzustellen. Aber wenn sofort ein Verfahren eröffnet wird, dann ist einfach die Notwendigkeit da, sofort Beweismittel zu sichern. Und das ist, was künftig Lücken geben könnte.
Das ist ja ein Zugehen eigentlich auf den Rassemblement National, wie er mittlerweile heißt, von Marine Le Pen. Was ist die Taktik dabei, den Rechten sozusagen die Themen wegzunehmen, was ja manchmal nicht so richtig klappt?
Das spielt sicherlich unstreitig eine Rolle. Das wird auch etwa durch die liberale Pariser Abendzeitung Le Monde so dargestellt, das ist so ein bisschen das Flaggschiff, die wichtigste Qualitätszeitung der französischen Presse, in einem Leitartikel ihrer Sonntags- und Montagsausgabe, also Le Monde ist eine Abendzeitung in Paris am Abend, wie manchen anderen Städten am darauffolgenden Tag erscheint, das heißt, es gibt eine Sonntags- und Montagsausgabe, die aber am Samstagnachmittag in Paris erscheint, also in der Ausgabe, die am vorigen Samstagnachmittag erschien, der 11. Juli gewesen sein, steht ausdrücklich drin, dass es sich um eine Aufwertung der inhaltlichen Position der extremen Rechten, damit auch von Marine Le Pen und ihrer Kandidatur handle. Der Leitartikel ist ein bisschen abwägend, das heißt, er sagt einerseits, es ist auch nicht gut für die Polizei, weil künftig umgekehrt bei jedem polizeilichen Schusswaffeneinsatz dann der Verdacht aufkommen könnte, politisch aufgebracht werden könnte, dass da was vertuscht wird, weil es eben nicht dieses sofortige Eintreten der Staatsanwaltschaft in Ermittlungen gibt, was bislang automatisch war. Das heißt, der Leitartikel warnt einerseits vor polizeilichem Handeln, das problematisch sein könnte, weil die Polizisten sich gedeckt fühlen und straflos fühlen, sich quasi die Straflosigkeit garantiert fühlen können. Andererseits warnt er auch davor, dass die Polizei zu Unrecht verdächtigt werden könnte, weil es verdächtig aussieht. Aber der Leitartikel sagt klar, das ist eine Aufwertung der Position der extremen Rechten. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt, beide hängen sicherlich zusammen, ist natürlich, dass dieses Mitte-Rechts-Lager jetzt nicht als sicherheitspolitisch unzuverlässig gelten möchte, weil es eine Nachfrage nach harte Sicherheitspolitik, harte Repression in Teilen der öffentlichen Meinung gibt, das natürlich sicherlich auch vor dem Hintergrund, sagen wir mal, der realen Existenz von Straftaten im öffentlichen Raum, aber sagen wir mal, dass es politisch gefüllt wird mit Repressionsversprechen und dem generellen Versprechen einer harten Hand des starken Staates, das ist Tatsache. Daraus bedingt sich bei Wahlen, also wahlpolitisch die extreme Rechte, aber die anderen Parteien jedenfalls auch in der sogenannten Mitte tun das eben auch und sei es aus Konkurrenz mit der extremen Rechten. Eine entschiedene Position kam auf Teilen der Linken und dort vor allem von La France Insoumise, also der Wahlplattform von Jean-Luc Mélenchon. Da wurde eifrig eine Petition beworben, die auf der Webseite der Nationalversammlung veröffentlicht wurde. Es ist also keine Petition, wo man, wie bei manchen Petitionen es der Fall ist, wo man fünfmal dieselbe Person klicken kann und die dann fünfmal gezählt wird, sondern wenn es eine Petition auf der Website der Nationalversammlung ist, wie es seit 3-4 Jahren praktiziert wird, also die Möglichkeit gibt es, dann wird da, da muss man sich da mit der Steuernummer oder mit der Sozialversicherungsnummer oder einem anderen individuellen Nachweis identifizieren. Das heißt, man kann nicht mehr verzeichnen und man wird identifiziert, man ist identifizierbar. Das heißt, das ist durchaus ein gesichertes Verfahren. Und da haben innerhalb von 10 Tagen, haben 640.000 Menschen unterschrieben gegen diese Lizenz zum Töten, wie es da sicherlich in auch problematisierender bis polemisierender Absicht formuliert worden ist. Das heißt, es gab durchaus auch eine handfeste Opposition, die auch Teile der öffentlichen Meinung berührte, weil sonst wäre es nicht zu diesem schnellen Erfolg einer Petition gekommen. Also über 500.000 Unterschriften in der Woche ist schon ein Rekordwert. Vor einem Jahr wurde der erreicht bei einer Petition zu einem ökologischen Thema gegen den umweltpolitisch skandalösen Gesetzestext. Und das ist jetzt zum zweiten Mal, dass eine Petition in so kurzer Zeit durch hunderttausende Menschen unterschrieben wird gleichzeitig. Das heißt, das zeigt schon, dass es auch eine gewisse Polarisierung in der öffentlichen Meinung dazu gegeben hat.
Jetzt eine Frage und bitte um eine kurze Antwort. Ja. Gibt es da noch irgendwas, eine Möglichkeit, zum Beispiel, ich kenne die französische Verfassung nicht so genau, da juristisch dagegen vorzugehen, gegen so ein Gesetz? Also sowas.
Sicherlich. Also im Moment ist es in erster Lesung verabschiedet. In der Nationalversammlung, es gibt 2 Parlamentskammern, 2 Häuser. Es kommt jetzt in den Senat. Im Senat ist allerdings gesichert, dass es durchgeht, weil der Senat konservativ dominiert ist. Es gab eine kurze Phase unter der Präsidentschaft François Hollande. Hollande war von 2012 bis 2017 der rechtssozialdemokratische Präsident. Es gab eine kurze Phase ab 2012, wo der Senat eine sozialdemokratische Mehrheit hatte oder Sozialdemokratie plus Verbündete. Davor und danach war und ist der Senat jahrzehntelang konservativ dominiert. Der Antrag in der Nationalversammlung kam von einem konservativen Abgeordneten von Les Républicains. Also im Senat sind es so klare Mehrheitsverhältnisse, dass das durchgeht. Dann gibt es aber noch eine zweite und dritte Lösung, wenn beide Parlamentskammern konform abstimmen, dann ist es damit angenommen. Falls es Unterschiede zwischen den beiden Texten gibt, muss ein Vermittlungsausschuss eingesetzt werden. Die Regierung hat allerdings das Eilverfahren eingesetzt, das heißt, das kann abgekürzt werden. Dann kann das Verfassungsgericht angerufen werden vor dem Inkrafttreten des Textes. Das ist dann eine Anfrage der Oppositionsabgeordneten beim Verfassungsgericht. Das Verfahren gibt es in der 5. Republik. Das braucht 60 Abgeordnete oder 60 Senatsmitglieder. Die kann die Opposition aufbringen. La France Insoumise allein hat 70 Abgeordnete. Das heißt, es gibt diese Vorabprüfung durch das Verfassungsgericht. Danach gibt es inzwischen seit der Verfassungsreform von 2007 auch etwas, was der Verfassungsbeschwerde in Deutschland ähnelt. Das heißt, ein Bürger, eine Bürgerin oder ein Einwohner, eine Einwohnerin Frankreichs kann in einem Verfahren, wo dieses Gesetz angewandt wird, beim Gericht beantragen, dass es zur Prüfung, ob das Gesetz selber verfassungskonform ist, dem Verfassungsgericht vorgelegt wird. Allerdings, das klappt in der Regel dann, wenn das Gesetz noch nicht überprüft worden ist vom Verfassungsgericht. Wenn es bereits überprüft worden ist, geht es in der Regel schief und wird dem Verfassungsgericht gar nicht vorgelegt, weil die Gerichte müssen dann entscheiden, ob sie eine Richtervorlage vornehmen. Wenn das Verfassungsgericht schon mal sich dazu ausgesprochen hat, dann wird es in der Regel abgelehnt, die Richtervorlage zu machen, außer es gibt eine neue Frage, die noch nicht geklärt worden ist. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, später in einem konkreten Rechtsfall vor
dem Europäischen Gerichtshof.
Ja, genau, in Straßburg zu ziehen.
Menschenrechtsgerichtshof hier.
Genau, nicht den Gerichtshof der Europäischen Union.
Ja, sondern der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof, ja.
Ganz genau. Und da wird es dann nicht reichen, dass das nationale Gesetz es zulässt, sondern das nationale Gesetz muss dann wieder und die Anwendung des nationalen Gesetzes muss dann wieder auf Verhältnismäßigkeit wahren. Das heißt, die Europäische Menschenrechtskonvention, die durch diesen Gerichtshof in Straßburg angewandt wird, die lässt zwar zu, dass das nationale Gesetz Einschränkungen in dem Fall am Recht auf Leben vornimmt. Aber diese Einschränkungen müssen einerseits durch nationale Gesetze gedeckt sein. Das könnte dann der Fall sein in einem konkreten Fall. Aber sie müssen auch dann gerechtfertigt sein durch gesundheitspolitische, in dem Fall weniger sicherheitspolitische, andere Imperative, die demokratiekonform sind. Das heißt, da wäre durchaus möglicherweise Spielraum für ein Verfahren in einem konkreten Fall, wo gesagt wurde, das nationale Gesetz hat zwar zugelassen, so einen Schusswasseneinsatz, aber ist denn die Verhältnismäßigkeit gewahrt und sind diese Eingriffe dem gerechtfertigt gewesen gegenüber dem, was die Europäische Menschenrechtskonvention vorsieht? Das könnte dann die Frage sein.
Redet mit Bars und Kneipen, fragt, ob die für einen Abend Räumlichkeiten für eine Party gegen Nazis haben. Ladet eure Freunde ein kleines Festival, DIY, Eintritt frei, sammelt auf Spendenbasis Geld.
30 Jahre politisches Engagement, dennoch nicht resigniert. Während viele junge Menschen sagen, es bringt doch sowieso nichts, stellt Olli eine andere Frage. Wie bleiben wir handlungsfähig, wenn die Krisen immer größer werden? Warum entstehen Hoffnung und Zuversicht nicht durch Abwarten, sondern durch gemeinsames Handeln? Warum können gerade Stadtteilarbeit und konkrete Solidarität mehr verändern, als viele glauben? Darüber sprach Radio Dreieckland mit Olli aus Hagen. Sie ist diplomierte Sozialarbeiterin und ist seit Jugendtagen politisch aktiv.
Wenn du heute auf 30 Jahre politisches Engagement zurückblickst, was war der Moment, in dem du gesagt hast, ich muss etwas tun?
Das ist ja eher so ein privates Ding. Ich glaube, angefangen hat das für mich, weil ich auch im Bereich Tierrechte und Tierbefreiung unterwegs bin, tatsächlich mit 13 mit einer Doku im Fernsehen. Und da war das noch ziemlich martialisch. Also da wurde dann so Schlachtungen gezeigt und dann fiel den Tieren da alles aus dem Körper. Und da dachte ich, das kann nicht richtig sein, was wir da diesen Tieren antun.
Was hast du dann getan?
Ja, da bin ich erstmal Vegetarierin geworden, so, ne? Aber habe mich auf jeden Fall der sogenannten Nutztierhaltung auseinandergesetzt. Das war so der erste Step, glaube ich. Ja, wo ich so über den Tellerrand mal geguckt habe, ne, im Außen.
Wann ging es auch ein bisschen weiter?
Das war dann auch eine relativ private Situation. Und da, wo ich groß geworden bin, da gibt es so ein kleines Wäldchen in der Nähe. Da bin ich immer mit dem Fahrrad durchgefahren. Da habe ich an einem Tag mal im Gebüsch so Schlafsäcke liegen sehen und ich war mir sicher, da sind Leute drin. Es war irgendwie März, April vielleicht, also es war schon auch noch kühler und das war so, glaube ich, das erste Mal, dass ich so gesehen habe, in der direkten Umgebung, ne, da sind Leute, die liegen da, die können sich nicht irgendwie was zu essen machen oder es ist kalt. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe so eine total benagelte Nudeltütensuppe da gemacht, aber ich mochte die damals und habe die dann da hingebracht und bin ganz vorsichtig dahin und habe mich so angepirscht und habe dann gesagt so, hey, ich wollte nicht stören. Und dann habe ich gemerkt, das sind so zwei ältere Männer, die zusammen unterwegs waren. Denen habe ich dann das Essen angeboten. Die haben sich dann auch total gefreut. Und dann haben die gesagt, ah, die wollen diese Tupperdosen wiederbringen. Und dann tauchten die am Nachmittag mit diesen Tupperdosen dann bei uns am Haus auf, weil ich hatte denen auch gesagt, ja, da wohne ich, da könnt ihr das hinstellen. Und dann haben die so ganz verschämt gefragt, ob die mal duschen könnten bei uns und telefonieren. Meine Eltern waren zu der Zeit nicht da und also richtig in Urlaub. Dann habe ich das mit meiner Schwester besprochen und dann ist das auch alles so passiert. Im Nachgang von diesem Urlaub haben die Nachbarinnen meine Eltern angesprochen und haben dann gesagt, hier, wir hatten totale Angst, dass sie bei uns irgendwie einbrechen oder so. Und meine Eltern waren ziemlich sauer und da gab es auch so ziemlich Lack. Das war aber der Moment mit so, ja, 14, 15 vielleicht, wo ich dann gemerkt habe, oh krass, meine Eltern hätten das nicht gemacht.
Solidarität praktisch werden lassen. Heute arbeitest du mit vielen jungen Menschen. Was antwortest du jungen Menschen, die sagen, es bringt doch alles sowieso nichts mehr, die Welt geht zugrunde?
Dann sage ich erstmal, ja, ist richtig. Stimmt. Ganz viel ist ganz furchtbar, aber jetzt sind wir nun mal da. Ich finde, das ist halt auch so ein guter Motor, um politisch aktiv zu sein und zu bleiben auch. Also auch ich habe ganz häufig auch Wut. Und ich bin mir halt sicher, so, wir werden nicht die großen Würfe starten. Und auch wenn eine gewisse Revolution, klingt auch ein bisschen lustig, ne? Wenn die nötig wäre, sehe ich nicht, dass das jetzt passiert. Aber wir leben halt jetzt gerade. Und jetzt gerade gibt es sehr viele Umstände und Missstände, wo es sich auch auf jeden Fall lohnt, daran was ändern zu wollen. Und ich habe häufig genug in meinem politischen Aktivistin-Dasein mitgekriegt, dass es sich eben halt auch lohnen kann.
Viele hoffen ja, im Ernstfall einfach weggehen zu können. Du bist 30 Jahre lang nicht weggegangen und du sagst, dass Weggehen auch keine Lösung sei. Weshalb?
Ja, Weggehen ist halt irgendwie keine Option, weil Ich sage mal, also ich bin so ein bisschen im Ruhrpott auch groß geworden, ne? A40 woanders ist auch scheiße. Junge Menschen, wenn ich so mitkriege auch, weil ich auch im geflüchteten Kontext ehrenamtlich aktiv war und bin, ist es so, ich kriege das ja mit, wie Menschen auch hier in Deutschland behandelt werden, wenn die hier ankommen. Was es da für Hürden gibt und sprachliche Barrieren. Und ja, dann sage ich schon auch so, ihr müsst euch das nicht so einfach vorstellen. Also wenn ihr irgendwo anders hingeht, dann wird es da in Teilen auch darum gehen, dass ihr einfach was zu wohnen und zu beißen braucht. Und im Zweifel wird das ziemlich schwierig.
Du hast ja vorhin schon von der Wut gesprochen. Politischer Aktivismus bedeutet oft aber nicht nur Wut, sondern auch Frust, Niederlagen, unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit, von der du auch schon gesprochen hast. Gibt es Momente, in denen du selbst schon gedacht hast, also jetzt reicht's?
Dauernd? Nee, tatsächlich nicht dauernd. Aber ja, klar, manchmal ist das irgendwie frustig, wenn Sachen nicht so funktionieren. Wobei aber ich schon immer versuche, auch den Fokus darauf zu richten, was hat denn gut geklappt? Also das heißt nicht, dass wir dann nicht aus Fehlern lernen und dann schon auch gucken, dass wir dann bei Veranstaltungen dann Sachen auch besser machen können oder so. Ja, aber es ist schon ein so, ja, was war denn gut? Also auch wenn Leute dann gefrustet waren und gesagt haben, boah, ey, da waren so wenig Leute auf der Veranstaltung oder, ne, dann sag ich dann eher, boah, aber die da waren, wenn wir davon nur eine Person erreicht haben, so wirklich, dann hat es doch schon was gebracht.
Engagement bedeutet auch harte Arbeit, das hast du ja schon anklingen lassen, aber genau diese harte Arbeit kann glücklich machen. Wie passt das zusammen?
Also ich kann mir vorstellen, viele Aktivistinnen können das so nachvollziehen, wenn man jetzt ganz viel einfach Energie in was gesteckt hat, ne? Also sagen wir mal irgendein Konzert und da gibt es dann Essen und eine Band und einen Infotisch und also alles ist irgendwie gut gelaufen, alles hat geklappt, es waren viele Leute da und die Leute waren so glücklich in dem Moment, dann ist es total toll, hinterher mit den Leuten zu sagen, wow, was haben wir da auf die Beine gestellt zusammen, ne? Und auch wenn es halt eben viel Arbeit war, ja, das ist dann so eine Freude von innen, ne? Wenn man dann da sitzt und sich umguckt und merkt, boah, hier sind voll viele unterschiedliche Leute und die connecten miteinander und es ist so friedlich, das sind die Momente, die glücklich machen, ja.
Anfangs haben wir ja geschaut, wie es bei dir begann, aktiv zu werden. Aber wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahre vielleicht zurückgucken, wann hast du zuletzt gedacht, genau deshalb mache ich das hier alles?
Also in meiner sozialarbeiterischen Tätigkeit hatte ich das wohl mal, dass so ein nonverbales Kind dann einfach bei so einer Aktivität mitgemacht hat und ich das so...
Was ist ein nonverbales Kind?
Ach so, also ein Kind, was quasi gar nicht spricht, so, ne? Also eher über Gesten und Mimik und teilweise mit so Geräuschen dann agiert hat das Kind. Und dieses Kind habe ich dann einfach so, also mitgenommen, natürlich, ne, einfach so involviert in die Aktivität. Und dann stand das einfach vor mir, so auf Bauchnabelhöhe und hat mich angestrahlt und hat mich ganz feste gedrückt.
Zum Schluss gefragt, stell dir vor, jemand hört uns gerade zu und denkt sich, ich allein kann doch sowieso nichts verändern. Was würdest du dieser Person gerne mit auf den Weg geben?
Hoffnung in hoffnungslosen Zeiten. Das war ein Gespräch mit Olli, diplomierte Sozialarbeiterin und seit 30 Jahren selbst politisch aktiv. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 17. Juli 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna. Ach ja, und falls ihr euch vielleicht gerade nicht ganz sicher seid, warum ihr eigentlich freies Radio eingeschaltet habt und nicht öffentlich-rechtliches, dann vielleicht deswegen, weil wir hier keinen Intendanten haben, der uns in die Musikauswahl reinredet.
Früher nannte man so etwas Outing-Aktion. Es hing Flyer und Plakate in den Vierteln, wo sie wohnen. Mit Fotos und Funktionen, mit Namen und mit Adressen. Niemand wird ein Nazischwein als seinen Nachbarn möchten. Das flankierte man mit ein paar Telefonaten, um ihre Schulen, Unis, Arbeitgeber zu beraten. Man wünschte einen guten Tag und fragte dann wie. Passt so etwas in eure Firmenphilosophie? Helft euren Lokalzeitungen mit Informationen, wenn sie nicht schon von selbst dahinter kommen. Dass es Probleme gibt mit Nazis in der Stadt, vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach. Mit etwas Glück kriegen sie Post oder gehen in den Knast. Doch ihr werdet blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst. Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil. Es gibt so viele Faschos bei der Polizei. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst. Keine Angst.
Man möchte meinen, dass die Sicherheitsbehörden rechte Strukturen nicht bekämpfen, sondern fördern. So mancher Polizist steht für die AfD zur Wahl. UNITA hat die Munition vom KSK. Das bedeutet parallel zum Recherchieren müsst ihr eure Sicherheit selbst organisieren. Nazis machen ihre Politik immer mit Angst, mit Hass, mit Terror und roher Militanz.